Mein lieber Thomas Wagner, was hältst du von folgender Aussage? Zwei Typen, die ständig über ihr eigenes Äußeres quatschen von Fußball, aber nur am Rande was verstehen. Also das trifft ja das, was du am Anfang der letzten Folge gesagt hast eigentlich, ne?
Ja, du, letzte Woche habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber wen zitierst du da gerade? Ist das ein großer Denker, deutscher Denker oder?
Großer Denker, Oliver Schlegel, hat uns geschrieben hier bei Spotify, kann man da Kommentare schreiben, also viel Spaß dabei. Macht das ruhig gerne mal, wir freuen uns auch über Olli. Olli, zwei Typen, die ständig über ihr eigenes Äußeres quatschen von Fußball, aber nur am Rande was verstehen. Das ist bitter, ne?
Das ist ja völlig erlaubt, sowas auch zu sagen.
Absolut.
Ich hoffe, dass Olli ungefähr genauso gut aussieht wie wer. Ich stell mir dann immer nur die Frage, wenn man das Gequatsche nicht ertragen kann, warum hört man sich den Podcast dann überhaupt an? Es ist ja, wir sind immer noch ein freies Land. Also man wird ja jetzt, also ich würde gerne jeden zwingen, unseren Podcast zu hören, aber das wird uns nicht gelingen.
Aber ich finde, wenn man sowas schreibt, ne, und wenn man so einer Meinung ist, die ja total in Ordnung ist, also stimmt ja auch. Also stimmt ja einfach auch. Wir sind ja auch zwei Typen, die ständig über das Äußere reden und vom Fußball eigentlich keine Ahnung haben. Das stimmt ja. Er hat ja recht.
Bin ich mir nicht so sicher.
Wenn er trotzdem dann den Podcast hört.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Eine ganze Stunde lang. Ja. Dann braucht es mindestens auf jeden Fall doch
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Also ich kann dir nur sagen, um das abzuschließen, ich finde, ich habe mehr Ahnung vom Fußball, als ich gut aussehe.
Das würde ich so nicht sagen. Es ist pari pari. Also du siehst einfach verdammt gut aus und hast noch Ahnung. Das ist eine Kombination, die einfach Wahnsinn sind, um das mal so bei dir in deiner Sprache zu bleiben. Aber es geht ja wirklich nicht um unser Äußeres. Es geht vielmehr darum, dass wir auch heute wieder gucken wollen, was war eigentlich los bei der Nationalmannschaft? Welche Trainerwechsel hat es gegeben? Christian Tietz ist immer noch Trainer in Hannover, also komplett entgegen meines Orakels, eigenen Orakels. Ja. Das ist Wahnsinn, was hier passiert. Abseits der Nationalmannschaft, die ja gespielt hat und die auch heute wieder spielt gegen Nordirland.
Ich würde schon sagen, wir fangen mal mit der Nationalmannschaft an, ne?
Ich finde auch. Was ist dir aufgefallen beim Spiel gegen Luxemburg, gegen diesen übermächtigen Gegner?
Ja, ich will es mal im Positiven sagen. Du hast diese Aufgabe seriös erfüllt. Hast ein bisschen was fürs Torverhältnis getan, wobei da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen stärker drauf gucken können, weil es zählt ja in der WM-Qualifikation als erstes Kriterium, zählt ja eben das Torverhältnis. Und wenn du eine frühe rote Karte hast gegen die Luxemburger, ich schaue gerade noch mal, wann hatten wir die rote Karte?
Irgendwie so 20., 22.,
21. Minute.
Wow.
Ja, stark von dir. Ich habe jetzt nochmal genauer nachgeguckt in der Statistik. Dann hättest du es vielleicht ja auch höher machen können. Auf der anderen Seite, wir haben vor zwei Jahren noch davon geschwärmt bei uns im Podcast, dass Luxemburg ja damals fast sogar die Quali für die Europameisterschaft geschafft hat. Also es sind jetzt schon noch Spieler, wenn du drauf guckst, die spielen alle schon auf hochprofessionellem Niveau. Das war ja früher in dieser Halbprofiliga in Luxemburg nicht immer der Fall. Ich würde sagen, nach heute Abend, nach dem Spiel in Nordirland, kann man vielleicht ein bisschen mehr noch dazu sagen, weil die Nordiren, glaube ich, dann vor heimischem Publikum nochmal ein härterer Prüfstein sind. Ich finde so ein bisschen, oder ich tue mich im Moment gerade so ein bisschen schwer damit, das Ganze einzuordnen, weil ich finde, dass seit der Nations League die Leistungen insgesamt nicht mehr stimmen, beziehungsweise nicht mehr auf demselben Level sind wie noch zur Europameisterschaft. Da war jetzt auch nicht alles toll, aber da hast du das Gefühl gehabt, wir können wieder mit den ganz Großen mithalten. Und auf der anderen Seite sagt dann Julian Nagelsmann, wenn er mit Esther bei der ARD da steht, ja, das ist so typisch deutsch, nur kritisieren. Ich weiß nicht, ob man die Nationalmannschaft mit ihrer Historie, mit ihren Titeln, mit ihren Traditionen, ob man die nicht kritisieren darf für Leistungen wie in der Slowakei. Und mir ist das dann zu leicht immer abzutun. Ja, bei uns in Deutschland wird immer gemeckert. Also ich finde, die Nationalmannschaft hat ein hohes Niveau, einen hohen Anspruch, eine hohe Historie, eine enorme Bedeutung im Land. Und wenn sie schlecht spielt, darf man das auch sagen. Also ich tue mich damit schwer, immer so zu tun, als wenn jeder, der etwas kritisiert, einfach nur ein notorischer Meckerer ist.
Vor allen Dingen, weil es ja nicht stimmt. Das stimmt ja einfach nicht. Also beim Fußball ist es doch so, und das haben wir doch irgendwie jetzt auch ein paar Mal schon erlebt bei der Nationalmannschaft, hat es auch seine Historie, dass immer dann, wenn gut gespielt wird, wird gefeiert ohne Ende. Und wenn es auch mal mittelmäßig läuft, wird auch gefeiert. Wenn es dann mal eine längere Zeit schlecht läuft, dann gibt es natürlich auch Kritik. Und ich glaube, die Euphorie, die entfacht wurde, die übrigens auch Julian Nagelsmann entfacht hat für die Nationalmannschaft, ist ja unbestritten. Und da freuen sich auch alle. Es geht aber auch genauso in die andere Richtung. Und das ist dann vielleicht einfach auch Brot und Spiele. Und dann ist das einfach auch der Fußball, dass man dann einfach auch, wenn, hat ja nichts mit Deutschland und Jammern zu tun oder mit Meckern zu tun, wenn man dann einfach genauso, so wie du sagst, Kritik übt. Und ich finde es ganz interessant, da sind wir tatsächlich, und das ist wirklich erschreckend für diesen Podcast, mal auf einer Linie. Denn es ist, finde ich, so, mir ist es zu viel Feierei. Mir ist es zu viel so, ach guck mal, jetzt ist wieder alles heile, es ist alles gut. Es ist halt, liebe Leute, trotzdem einfach auch nur in Anführungsstrichen Luxemburg. Und scheiß die Wand an, ist mir völlig egal, ob man sagt, kleine gibt's nicht mehr. Doch gibt's irgendwo schon noch. Wenn du Luxemburg nicht irgendwie 5-6-7-0 wegmachst in so einem Spiel, dann hast du halt einfach auch okay gespielt, aber du hast nicht gut gespielt. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, was mir wahnsinnig auf den Sack geht? Dann wird irgendwie gesprochen von Spanien, dann wird immer gesprochen von England. Und den liegen da. Weißt du, was da passiert? Da haben wir Spieler, und da siehst du Spieler, die auch mal 1-gegen-1 können. Nämlich das Elementare im Fußball. Das ist etwas, was ich total vermisse. Und das ist etwas, was ich auch in dem Spiel vermisst habe. Dass du da einfach mal wirklich, und das ist, also Fußball ist nun mal ein 1-zu-1 Sport. 1-gegen-1 Sport. Und da wird irgendwie taktiert. Und wir reden ja nur noch über Taktik. Und jeder hat 75 iPads auf der Ersatzbank, wo man nachgucken kann. Und 300 VARs, die auch noch mit Kamellen. Und wo ist denn dieses Spiel 1-gegen-1? Wo sind denn die Spieler? Sag mir einfach mal 4 Spieler in der Nationalmannschaft, die 1-gegen-1 können. Und die nicht Tiki-Taka und hier nochmal ein Schleifchen und da nochmal eine Strategie und da nochmal ist unsere Spielidee aufgegangen. Kotzt mich das an, kann ich dir sagen.
Also mir würden jetzt vom Wochenende von der Aufstellung gegen Luxemburg 3 auffallen. Wirtz kann es natürlich brutal, ja. 1-gegen-1. Gnabry auch und Adeyemi mit Tempo,
vielleicht.
Also wenn er auf jemanden zukommt. Ne?
So, und dann war's das.
Ja, wobei da, also ich weiß, was du meinst, das ist die individuelle Klasse, wobei bei Spanien zum Beispiel ist es ja eher das Ding, dass die auf engstem Raum sich mit ihrer Ballkontrolle, mit ihren Passstaffetten zum Beispiel befreien können. Eine Mannschaft wie Argentinien zum Beispiel hat gerade so dieses, die Eilen von Erfolg zu Erfolg, die haben diese Selbstverständlichkeit plus natürlich enorme individuelle Klasse. Aber ich würde insgesamt mal sagen, dass wir, ich kann mich erinnern, wir sind 2014 Weltmeister geworden, wir sind 2016 im Halbfinale in Frankreich ausgeschieden, obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Man kann vielleicht auch im Nachhinein sagen, das war so eine Generation, die hätte vielleicht sogar noch mehr als einen Titel gewinnen können. Ich würde nie von müssen in einem Turnier sprechen, aber eigentlich waren wir gefühlt 2016 in diesem Halbfinale den Franzosen deutlich überlegen. Dann haben wir 2017 die U21 Europameisterschaft gewonnen, plus diesen Confed Cup, den wir praktisch mit einer B-Mannschaft bestritten haben, also mit jungen Leuten. Und ich glaube, danach sind einige Leute, haben gedacht, wir können übers Wasser gehen. Wir Deutschland, wir schlagen ja selbst mit unserer zweiten Mannschaft den Rest. Aus der U21 kommt was nach. Und jetzt können wir uns daran machen, jetzt spielen wir plötzlich so schön wie die Spanier. Das war ja irgendwann dieses, wir hatten keine Mittelstürmer mehr. Du kannst dich erinnern, wenn die Nationalmannschaftsaufgebote verkündet wurden, da stand Torwart, Abwehr, Mittelfeld und früher stand da immer Sturm. Jetzt steht es manchmal auch wieder da, aber dann war es nur noch mit Mittelfeld und Sturm, weil wir dann irgendwie falsche Neuner hatten und sowas. Ja. Und dann haben wir 18 eine präsige WM gespielt. Wir haben 21 eine total energielose EM gespielt. Wir haben 22 ein graues Graugänse-Turnier gespielt. Und wir haben bei der Heim-EM zwar Euphorie entfacht, aber wenn man ehrlich ist, waren da auch ein paar mittelmäßige Spiele dabei. Das ging in Spanien. War das Beste. Cucurella haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Trotzdem waren wir meiner Meinung nach auch nicht die beste Mannschaft des Turniers. Und ich glaube schon, dass das, wofür man sich fast so ein Stück weit geschämt hatte früher, dass deutsche Mannschaften über 96 Minuten dem Gegner körperlich überlegen waren, zweikampfstark mit einer Mentalität. Genau. Man hat sich irgendwann dafür geschämt, Und jetzt weiß man nicht so ganz, gehen wir wieder zu unserer Identität zurück, weil so gut Fußball spielen wie die Spanier, glaube ich nicht, dass wir das jemals werden, also dieses Klein-Klein. Wir müssen andere Tugenden für uns vielleicht auch wiederentdecken und auch so eine unangenehme Art entwickeln, dass man sagt, wir können gegen die Deutschen so gut spielen, wie wir wollen, am Ende werden wir dieses Spiel nicht gewinnen. Und das ist verloren gegangen.
Sehr, sehr gute Analyse. Ich habe auch, was mir aufgefallen ist, es ist irgendwie auch eine ernste Veranstaltung geworden und somit auch eine traurige Veranstaltung geworden. Wenn du Interviews gesehen hast, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber wenn sich Julian Nagelsmann jetzt irgendwie an den Tisch zu Schweini und Esther stellt, da ist kein Lachen mehr, da ist kein Spaß mehr, da ist kein Pieksen mehr, da ist einfach nur noch eine sehr aufgeräumte, glatte Suppe und im Zweifel noch so ein bisschen angefressen und teilt noch so ein bisschen nach links und rechts aus. Die Pressekonferenz gestern vor dem Spiel gegen Nordirland ähnlich, egal ob Schlotterbeck oder auch Nagelsmann, alle sehr ernst, beide sehr verbissen, beide sehr bräsig auch. Dann kommt noch eine Frage von, was ist eigentlich mit Bayern München, Schlotti? Gehst du hin oder gehst du nicht hin? Äußert man sich natürlich nicht zu, ist klar. Macht aber auch keinen lockeren Spruch. Also es ist alles so, also langweilig auch ein Stück weit, wo ich mir sage, was ist denn da passiert? Auch ein völlig absurd irgendwie, dass dann Gnabry auch gesiezt wird wie heißt sie hier, Lea Wagner und solche Sachen. Also so alles so, wo du denkst, das ist alles so eine komische, gestellte Kacke, wo ich ein ganz komisches Störgefühl habe. Allein schon, was die Kommunikation noch ausmacht.
Naja gut, aber dass man sieht, das ist ja von Fernsehsender zu Fernsehsender verschieden. Und das finde ich auch okay, wenn man sagt, wir möchten zum Beispiel Serge, sie oder sowas. Also wenn man jetzt nicht mit dem gut bekannt ist. Nö, aber ja, das war ja eigentlich okay. Immer schon so. Das ist ja eher sogar in die andere Richtung gegangen, dass es Sender gibt, wo man duzt oder dass es Leute gibt, wo man vorher sagt, wir kennen uns so lange, wir duzen uns. Das stört mich nicht. Ich meine, da muss man aber auch als vielleicht mal als Entschuldigung für die Protagonisten sagen, wenn Nagelsmann am Tag nach dem EM aussagt, ich möchte in 2 Jahren auch Weltmeister werden, dann ist ja auch klar, dass er das eigentlich immer wieder aufs Brot geschmiert bekommt und dass er dann jetzt vielleicht auch mal ein bisschen ernster wird und sagt, ey, ich muss jetzt auch aufpassen, was ich sage. Das hat aber etwas damit zu tun, meiner Meinung nach, früher, ich nenne mir jetzt die 80er, 90er Jahre, die ja aus deutscher Sicht noch goldene Jahre waren. Da hast du dann irgendwann vom Bundestrainer, der hieß Helmut Schön oder Jupp Derwal oder später Franz Beckenbauer, da hast du einfach bei der Pressekonferenz irgendwann gehört, das ist der Kader und dann gab es ein Interview vorm Spiel, da gab es eins nach dem Spiel und das war's dann. Mittlerweile ist ja auch durch dieses Interesse am Fußball, durch diese Wahnsinnssummen, die verdient werden, wird ja jeden Tag Content geliefert. Und kein Mensch, das merken ja auch Politiker, kann natürlich jeden Tag nur intelligente Dinge von sich geben. Dass du dann im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger bin, da würde ich sogar den Bundestrainer in Schutz nehmen. Aber bei ihm ist es vielleicht insgesamt noch so, dass er, und diesen Eindruck habe ich schon manchmal, ich glaube, dass er sich sehr als Vereinstrainer gesehen hat, der jeden Tag mit Spielern arbeitet. Und jetzt hat er ja eigentlich nur noch alle 4 bis 6 Wochen so eine gewisse Bedeutung, weißt du, wo er dann auch in der Pressekonferenz da ist. Und er wäre ja gerne dieser coole Trendsetter, auch so klamottenmäßig und alles so. Und vielleicht übertreibt er dann manchmal so ein bisschen, weil er eben nur diese kurze Zeit hat, auch mit diesen Trainingsinhalten und mit personellen Dingen. Ich glaube, das ist als Nationaltrainer viel schwerer als Vereinstrainer. Und er wundert sich dann aber manchmal über das Echo. Und das ist ja auch klar. Der wichtigste Posten für Fußball Deutschland ist der Job des Nationaltrainers. Und dann musst du auch, und eigentlich ist er intelligent genug, auch das zu wissen, dann musst du natürlich 2-mal darüber nachdenken, was du sagst. Und das scheint er dann, wenn du diese Pressekonferenz meinst, auch getan zu haben.
Absolut. Also ich bin in einem Punkt noch bei dir, was ich ganz interessant fand, vielleicht auch sehr hörenswert, mal den Kollegen Sebastian Hellmann zu hören, im Podcast, da war Rudi Völler vor kurzem zu Gast. Und das ist deshalb sehr spannend, weil du dann auch merkst, dass jemand wie Rudi Völler ja eine gewisse, das ist das Angenehme bei ihm, eine gewisse Unaufgeregtheit an den Tag legt, wo sich halb Fußball-Deutschland irgendwie so ein bisschen drüber aufregt und auch über die Nationalmannschaft. Und er moderiert das so weg, naja, das war immer schon so, das gehört einfach zum Fußball dazu, wo du einfach merkst, dass er so eine Rolle einnimmt, auch innerhalb des DFB und der Nationalmannschaft, wo er so über den Dingen ein Stück weit schwebt, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und auch die Frage sinngemäß, wie weit bringst du dich denn da noch ein? Und sagt, dann ist natürlich schon klar, dass er dann das ein oder andere Mal dann auch damit reingeht in die Kabine oder sich einen Spieler auf die Seite nimmt und so weiter. Er sagt das in seiner Rudi, macht dann Rudi-Dinge und sagt dann auch Rudi-Dinge. Aber du merkst ganz klar, dass der graue Wolf im Hintergrund schon auch der ist, der dann auch schon auch mal ein bisschen lenkt und auch nochmal den Julian Nagelsmann auch challenged. Ist auch natürlich auch sein Job, klar. Aber ihm auch Dinge vielleicht ein Stück weit mit auf den Weg gibt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das etwas ist, was Julian Nagelsmann gar nicht richtig gut ertragen kann, weil er eben, das, was du sagst, schon ganz gerne auch der wäre mit der lässigen Jacke und dem lässigen T-Shirt und den lässigen weißen Turnschuhen und dem ganzen Habitat drumherum.
Naja, auf der anderen Seite, Rudi Völler hat in seinem Leben eigentlich alles erlebt. Der war Weltmeister, der war Champions League-Sieger, der hat auch schwierigere Phasen gehabt. Er ist mit der Nationalmannschaft in der Vorrunde in Portugal ausgeschieden. Er war Vize-Weltmeister in Asien. Also, dass der natürlich eine andere Gelassenheit hat als Julian Nagelsmann, das,
klar.
Ja, das klar. Darf man, glaube ich, auch voraussetzen. Und auf der anderen Seite haben wir früher auch ab und zu gesagt, boah, was ein Rudi Völler, was der teilweise für Allgemeinplätze raushaut. Also da denke ich, ist dann schon noch ins Honorar eingepriesen, dass du als Nationaltrainer ganz oft kritisiert wirst. Aber wir reden ja am Ende des Tages, reden wir ja immer noch über den Fußball. Und da finde ich, ist es erlaubt, nach einem 0-2 in der Slowakei zu sagen, das war gar nichts. Und wir sind im Moment auch keine Weltklasse. Ich finde, wir müssen ein 4-0 gegen Luxemburg auch nicht als die Erfindung des Rades definieren. Wir müssen das aber auch nicht bekritteln. Das war ein 4-0, fertig aus. Dadurch, dass die Slowaken verloren haben, hast du jetzt auch wieder definitiv, hattest du auch vorher schon über das Torverhältnis, alles in deiner eigenen Hand. Die Frage ist nur trotzdem, am Ende, worauf legen wir Wert Richtung Weltmeisterschaft? Und Julian Nagelsmann hat es geschafft, vor der EM die Energie und die Emotionen der Fußballfans von Fußball Deutschland zu bündeln. Und er hat jedem Spieler eine klar definierte Rolle zugeteilt. Die hat er zwar ein oder zweimal aufgewichen im Laufe des Turniers, aber ich finde, das war die richtige Herangehensweise. Und für meine Begriffe wird diese WM im nächsten Jahr auch angesichts der klimatischen Voraussetzungen, gerade in den USA und auch wenn du in Mexiko vielleicht spielst, vor allen Dingen auch eine WM, die über Willen und Konditionen und all das entschieden wird. Wir beide sind alt genug, um die 86er WM noch vor Augen zu haben, als die Deutschen bei 52 Grad in Monterrey in Unterzahl gegen den Gastgeber das Spiel gewonnen haben. Und wir haben ein paar Problemzonen im deutschen Fußball, die können wir auch nicht wegdiskutieren. Und wenn ich diese Problemzonen habe, zum Beispiel die Außenverteidigerpositionen, jetzt spielt ja Kimmich wieder hinten rechts, für meine Begriffe ist das richtig, dann müssen wenigstens auf den Positionen die Leute spielen, siehe Hövedes 14, die für die Mannschaft alles reinhauen, die konditionell nicht kaputt zu kriegen sind, die zumindest eine gewisse Zuverlässigkeit bieten. Und ich glaube, es wäre der falsche Weg zu sagen, wir haben auf Positionen keine Weltklasse, wir versuchen aber da trotzdem wie die Spanier zu spielen. Das funktioniert einfach nicht. Und wir dürfen uns nicht mehr dafür schämen, zu sagen, wir spielen eine Mannschaft oder stellen eine Mannschaft zusammen, die das verkörpert, Entschuldigung, was Deutschland über Jahre so erfolgreich gemacht hat.
Gibt es so einen neuralgischen Punkt, der zumindest mir auffällt? Wir haben darüber auch schon gesprochen und langsam mehren sich auch dann die Fragen und die Stimmen. Und da merkst du auch, dass ein Julian Nagelsmann absolut empfindlich darauf reagiert. Und ein Rudi Völler hat es in diesem besagten Podcast auch zumindest mal in Frage gestellt, ob das System Nagelsmann wirklich so fantastisch funktioniert. Nämlich die Tatsache, dass ein ständiger Wechsel durchaus auch möglich ist innerhalb der Nationalmannschaft. Das heißt also, wer gerade dann mal zwei Wochen eine gute Leistung gebracht hat, der ist dann auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Ich überzeichne das jetzt mal bewusst. Jetzt gibt es aber Stimmen, auch der Esther hat da übrigens nachgefragt in dem Interview und auch andere haben nachgefragt, ist es nicht vielleicht dann doch die bessere Idee, eine eingespielte Nationalmannschaft zu haben? Also das heißt einfach auch, du weißt, was ich meine, eine Mannschaft, die über einen längeren Zeitraum einfach homogen in sich geschlossen bleibt, anstatt diesen andauernden Wechsel. Das war genau die Frage, wo Julian Nagelsmann, hast du gemerkt, er hatte sich am Pult festgehalten, kurz, dass er nicht aus dem Sattel gegangen ist. Sie hat dann nochmal nachgefragt und dann wurde es richtig eisig. Da hast du gemerkt, dann macht das auch gar keinen Sinn mehr. Und dann hat sie an Schweini abgegeben, der dann auch gemerkt hat, oh, jetzt wird's aber gerade irgendwie ein bisschen kitzelig hier. Also das scheint in der Tat ein neuralgischer Punkt zu sein. Und das scheint auch so zu sein, und da ist er vielleicht dann der Vereinstrainer, der einfach gelernt hat, wer im Training gut spielt, der kann auch dann vielleicht auch sogar nächste Woche schon wieder bei mir spielen. So, ob das aber die richtige Taktik ist, das wird zu beweisen sein. In meinem Hirn ist immer noch drin, die erfolgreichsten Fußballnationalmannschaften waren die, die über einen längeren Zeitpunkt in der Tat, mit natürlich ein paar Veränderungen immer mal wieder, ja, aber das Grundgebilde immer über einen längeren Zeitraum gespielt hat. Oder ist das Folklore, und ich habe es abgespeichert als Folklore, mit den Karl-Heinz Rummeniges, Breitners, Hansi Müllers und Co. KG?
Ich finde den Ansatz sehr gut. Wenn wir jetzt schon in der Historie wühlen, dann nenne ich dir auch mal ein Gegenbeispiel. Wir sind 86 Vize-Weltmeister geworden. Nee, da hat Franz Beckenbauer am Ende gesagt, ich habe mich mit 7 Vorstoppern ins Finale getreten oder gerumpelt, wobei ich das gar nicht so krass sehe. Du hast im Halbfinale Frankreich, den damaligen Europameister, völlig verdient geschlagen. Du hast gegen Argentinien dann 0-2 aufgeholt. Ich finde, man kann auf diese Vize-Weltmeisterschaft stolz sein, aber um auf deine Frage zu kommen, da hat er kurz vorm Turnier, hat Franz Beckenbauer Norbert Eder noch eingebaut, damals den Staubsauger bei den Bayern. Plötzlich war Dietmar Jakobs Stammlibero, wir haben damals noch mit Libero gespielt. Vorne sind besagte Rummenigge und Völler, die haben sich nur abgewechselt, weil sie beide verletzt waren. Also in einem Turnier entsteht ja häufiger auch was. Wo ich dir aber recht gebe, wir haben letzte Woche, glaube ich, wir beide haben hier die Diskussion aufgemacht, wer ist denn überhaupt Weltklasse in der deutschen Mannschaft? Und dann haben wir uns, glaube ich, geeinigt zu sagen, Musiala ist Weltklasse oder hat das Potenzial dazu, Wirtz hat das Potenzial dazu, Kimmich ruft es eigentlich als einziger in dieser Nationalmannschaft schon seit Jahren ab und Havertz habe ich noch als jemanden reingeworfen und wenn wir jetzt auf der Torhüterposition sagen, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, Neuer oder Ter Stegen, das ist für mich beides absolute Weltklasse und dann war es das aber eigentlich auch schon. Dann sind da Spieler, die können mitspielen oder punktuell. Gnabry, der ja jetzt von allen gelobt wird, weil er angeblich das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber im Moment spielt er sehr gut und er hat auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Rückwärtsbewegung. Gnabry war sicherlich im Champions League-Jahr 2020 bei den Bayern auch partiell Weltklasse, hat das aber im Laufe der Karriere dann zu selten bestätigen können. Und Weltklasse hat ja auch was mit Konstanz zu tun. Aber wenn du diese Konstanz und die Qualität und diese Weltklasse auf einzelnen Positionen nicht hast, dann bringt es natürlich was du sagst, dann musst du zumindest eingespielt sein. Und diese ständigen Wechsel, das ist natürlich aber auch teilweise aus der Not geboren. Collins aus Frankfurt finde ich eigentlich auch einen interessanten Spieler. Den hat er eingeladen, der hat in der Slowakei, der wurde gefühlt auch so ein bisschen alleingelassen auf dem Platz oder war überfrachtet. Der hat in diesem Spiel wirklich eine richtig schlechte Leistung geboten und seitdem ist der auch im Verein, hängt der völlig durch. Dass du solche Spieler probierst, das finde ich richtig, aber vielleicht hat er es falsch eingeschätzt, dass der in dem Spiel in Bratislava, in der WM-Qualifikation, vielleicht war er auch irgendwo vom Mindset überfordert, aber ich würde grundsätzlich dringend dazu raten, eine Mannschaft sich einspielen zu lassen. Wenn du nicht die hohe individuelle Klasse hast, dann musst du im Verbund besser sein als der Rest.
Siehst du, guck mal, es ist erschreckend, wie einig wir uns dann am Ende wieder sind. Wir sind aber, eine entscheidende Frage habe ich an den Almanach des deutschen Fußballs oder des internationalen Fußballs, muss man ja schon fast sagen. Wie ist die Metamorphose des Serge Gnabry zu erkennen? Wenn du den wie Falschgeld vor 3 Jahren noch hast rumstochern sehen und laufen sehen, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft, wurde aber immer auch irgendwie ein Stück weit, man muss es fast sagen, mitgeschleppt und plötzlich blüht der auf und schießt alles kurz und klein, macht coole Dinge. Ist das alleine mit der Tatsache zu erklären, dass er in Vincent Kompany einen Freund gefunden hat fürs Leben, der ihn ein bisschen auf die Bahn geschubst hat? Oder woran liegt das? Das ist ja ein anderer Serge Gnabry, nicht mehr wiederzuerkennen.
Ja, ich habe es ja eben gerade in meiner Antwort schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich finde, dass er damals zu Beginn seiner Karriere, vor allen Dingen gerade als er dann zu den Bayern kam, auch in diesem Champions-League-Jahr, dass er natürlich schon eine Wahnsinns-Torquote auch hatte. Er hatte dieses Unbekümmerte, er hat viel Tempo, er ist im 1-gegen-1 stark. Aber man hatte dann irgendwie das Gefühl, dass er zu früh mit für seine Verhältnisse oder seine Fähigkeiten zu wenig zufrieden war. Er hat vor allen Dingen nicht zurückgearbeitet, er war verletzungsanfällig und er hat oft auch nicht die Körpersprache gehabt. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen skeptisch, ob ein Tor gegen Nordirland, wo er dann fast im Gegenzug auch beteiligt ist am Gegentor, und eine Topleistung gegen Luxemburg, ob das jetzt heißt, dass er jetzt dauerhaft wieder Weltklasse ist. Das ist mir noch zu früh, weil das möchte ich dann wirklich sehen, wenn es gegen die starken Gegner geht. Aber klar ist, dass Gnabry mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall, wir haben eben über diese Qualitäten gesprochen, internationale Klasse verkörpert. Und wenn er auch bereit ist zu arbeiten, dann ist das natürlich ein Signal für andere. Und dann kann er an guten Tagen sicher auch Weltklasse sein. Aber nach einem 4-0 gegen Luxemburg und einem 3-1 gegen Nordirland und zugegebenermaßen einer sehr guten Verfassung in der Bundesliga und auch in der Champions League, jetzt schon zu sagen, das ist dauerhaft Weltklasse, weiß ich nicht, weil das am Ende noch nicht die Prüfsteine sind für die Bayern und für die Nationalmannschaft, die es dann braucht. Aber Gnabry ist sicherlich jemand, der in der Form von jetzt, wenn er die hält bis zur WM, ein ganz großer Faktor sein könnte. Das ist ganz klar. Genauso wie du sagen musst, um das noch zu sagen, ich finde es richtig, das habe ich hier immer schon gesagt, Kimmich auf Rechtsverteidiger zu setzen, weil da ist er für mich noch wertvoller, weil wir auf Rechts Probleme haben. Er kann das auf Weltklasse-Niveau spielen und die Not im Mittelfeld ist ja nicht so groß wie auf der Rechtsverteidigerposition. Ja. Also du hast am Wochenende, haben jetzt Pavlovic und Goretzka gespielt, du hast einen Metscher, du hast einen Stiller. Also du hast da schon, ich kann sogar den Gedanken nachvollziehen vom Bundestrainer zu sagen, ich brauche so eine Figur, so eine zentrale Leitfigur, wie groß das bei der EM war. Aber ich würde sagen, Kimmich auf hinten rechts ist die bessere Wahl.
Dann habe ich noch weitere Fragen, die wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Fußballfans da draußen haben. Manuel Neuer zurück, ja oder nein?
Also da finde ich den Fahrplan von Julian Nagelsmann absolut nachvollziehbar. Ich finde, Marc-André Ter Stegen ist, wenn er fit ist, Weltklasse und hat sich's auch in der Mannschaftshierarchie, er war immer ein loyaler zweiter Mann, trotz eigener Ambitionen, hat sich's auch verdient. Er hat jetzt eine zweite schwierige Verletzung, das macht die ganze Findung ein bisschen schwieriger, und klar ist, er muss ab Winter spielen, regelmäßig, auf einem Niveau. Entweder kriegt er in Barcelona doch nochmal eine Chance, glaube ich jetzt irgendwie nicht, obwohl es ja da leichte Signale der Entwarnung gibt. Und er kann selbst bei einem Verein spielen, der jetzt vielleicht nicht Top 4 oder Top 5 Ligen sind, aber er muss dann regelmäßig in der Champions League spielen. Und man muss klar gucken, ist das, was er von Leistung bringt, kommt er wieder auf das alte Niveau zurück? Ich würde schon meinen, dass man das erst nochmal einhalten sollte. Und ich sehe im Tor aber auch kein Problem. Du hast Oliver Baumann, der das, finde ich, auf internationalem Niveau total unaufgeregt und solide erledigt. Mir ist aber auch klar, dass bei einem großen Turnier es auch auf die Ausstrahlung des Keepers ankommt. Ja. Da hat ein Ter Stegen oder ein Neuer natürlich eine andere als Baumann. Und zur Diskussion Manuel Neuer. Er spielt auf immer noch wahnsinnig hohem Niveau, trotz seines Alters. Ich finde, er ist sogar noch mal besser geworden als die letzten 3-4 Jahre, wo man schon gemerkt hat, diese vielen Verletzungen haben seinen Rhythmus gebremst. Ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist, weil ich glaube, dass Nagelsmann und Neuer, das ist mehr so eine Zweckgemeinschaft. Da gab es ja auch damals zu Bayern-Zeiten ein bisschen was.
Bisschen was ist gut.
Ja, und deshalb ist ja Manuel Neuer auch zurückgetreten. Das ging ja damals um seinen Torwarttrainer. Und jetzt ist Manuel Neuer vor einem Jahr zurückgetreten. Also wenn, müsste er natürlich sagen, ich mache das. Ich glaube aber, wie ich ihn einschätze, würde er das natürlich machen, wenn Nagelsmann fragen würde. Aber ich finde die Diskussion jetzt noch ein bisschen verfrüht, weil sie gegenüber Ter Stegen und Baumann ja so attestiert, wir haben ein riesiges Torhüterproblem. Das haben wir meiner Meinung nach nicht. Und Manuel Neuer, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du den im Mai fragst, spielst du die WM noch, dann natürlich würde der die spielen und der kommt zurück. Da musst du dich auch nicht groß einspielen. Der steht als Torwart eh für sich in dieser Riege der 5-6 größten Torhüter, die wir
aller Zeiten.
Das ja, aber auch im Moment ist er immer noch auf diesem Weltklasse-Niveau. Dass ich Ter Stegen aber, wie gesagt, auch attestiere. Und klar ist ja auch, Manuel Neuer, wenn der zurückkommt, der wird direkt eine Führungsrolle in der Kabine einnehmen. Ich glaube, dass das Julian Nagelsmann nicht so möchte, dass die direkte Hierarchie wieder komplett auf Neuer zugeschnitten ist. Deshalb klare Antwort. Ich würde mir diese Möglichkeit selber als Nationaltrainer nicht verbauen. Ich sehe im Moment aber noch nicht so die Notwendigkeit.
Dann lass uns doch vielleicht im Schwarzgalopp einfach mal durchgehen. Wer könnte denn ein Kandidat jetzt schon sein für die Stammmannschaft und wer vielleicht eher nicht. Ein bisschen unfair, weil wir natürlich logischerweise mitten in einer Entwicklung sind, um dieses schöne Board nochmal zu ziehen. Aber ich fange mal an. Ich sehe Tah, Raum, Kimmich, Schlotterbeck, Gnabry und Wirtz für die Stammmannschaft, für die EM.
Ja, aber, und wenn Musiala nach seiner Verletzung zurückkommt, ja gilt dasselbe wie Ter Stegen. Wenn Havertz zurückkommt, gilt das für Havertz, wie ich finde.
Naja, okay, weiß ich nicht so richtig, aber ja, okay.
Doch, sehe ich ganz klar so, weil, wie gesagt, auch schon mehrere Turniere gespielt, auf diesem Niveau gestellt, Champions League, also ich halte sehr viel von ihm. Hinten musst du natürlich noch gucken, ich gehe mal davon aus, dass, wenn Rüdiger zurückkommt, der Bundestrainer erstmal auf ihn setzt. Wir haben uns über Rüdiger hier auch schon oft ausgetauscht. Unbestrittene Qualitäten, aber auch immer mal wieder für einen Aussetzer gut, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wenn Rüdiger fit ist, dass dann Tah und Schlotterbeck spielen, obwohl ich das auch keine schlechte Kombination finde. Ich habe das Gefühl, dass Schlotterbeck, die Aktien sind klar gestiegen, weil er ein Spieler ist, der von hinten das Spiel verlagern kann. Wird ja fast wie ein Heilsbringer jetzt gefordert, obwohl er ja auch seine schwachen Seiten noch in der Nationalmannschaft hat. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Durchaus. Aber gut, die drei Innenverteidiger sind okay. Kimmich auf rechts, habe ich gesagt, über Torhüter haben wir gesprochen. Und hinten links habe ich so den Eindruck, dass es wirklich auf Raum hinausläuft. Und dem würde ich dann aber jetzt auch die Sicherheit geben. Also da würde ich dann sagen, das ist jetzt sicherlich eher eine Problemsituation bei uns, aber er macht das ordentlich. Gosens, glaube ich, mag der Bundestrainer nicht so ganz ins letzte. Mittelstädt hat er jetzt aussortiert, obwohl der ordentlich spielt bei Stuttgart, aber ordentlich, aber das kann Raum auch. Also ich würde mich jetzt auf Raum mal festlegen. Dann habe ich vorne gesagt, Gnabry, Musiala, Wirtz, die würde ich natürlich spielen lassen. Und vielleicht sogar Havertz als Sturmspitze. Bei Woltemade ist es so, dass man gefühlt, dass das Ganze so hat, der ist noch nicht so richtig in der Nationalmannschaft diesem Ruf des Heilsbringers entsprochen. Auch dieses, hat er ein bisschen Pech, dass dieses Tor nicht zählt. Dann, ja, also er kann das, was er in Newcastle zeigt, noch nicht so in die Nationalmannschaft bringen. Aber klar, der muss mit. Füllkrug wird sich schwerer tun. Ja, dann haben wir ja fast schon, dann geht es eigentlich nur noch ums defensive Mittelfeld. Und da habe ich eben die Kandidaten ja schon genannt, die für mich alle eine gewisse Klasse verkörpern. Aber da sind wir auch jetzt nicht Weltklasse besetzt.
Woltemade, glaube ich, dass der vielleicht mitfährt, aber dass der nicht zur Stammelf gehört. Also ich glaube, das ist ein großes Blendwerk insgesamt. Ich glaube nicht an all das, was da fehlen ihm einfach noch viel zu viele Sachen. Es kann natürlich sein, auch hier wieder das Zauberwort Entwicklung. Ich mache jetzt einfach immer mal wieder den Stefan Kunz. Es ist noch viel, viel, viel Zeit und es ist noch sehr viel Luft. Und auch da wieder, ich verweise jetzt nochmal auf diesen Podcast, Rudi Völler hat das sehr, sehr gut erklärt. In all der Analyse, die er da auch über Herrn Woltemade hat fallen lassen. Es war wirklich sehr, sehr gut. Und der sagt auch, das ist noch nicht entschieden. Da kann alles passieren im Fußball. Und er sagt, er sagt mit seiner Rudi-Art eben einfach auch, dass es ein wenig Zeit noch braucht und dass er gute Anlagen hat, sicher, aber dass er einfach auch noch Dinge lernen muss. Insofern bin ich nicht sicher, ob er mit zur EM fährt. Bist du noch da?
Ja klar, ich bin noch da, aber hier wird irgendwie bei mir im Botschaftsviertel in Köln werden hier ganze Straßenzüge aufgerissen. Ich habe hier in meiner 12-Zimmer-Butze im Hahnwald kurz mein Internet verloren anscheinend. So, also von daher. So, ich bin wieder da.
Bist wieder da, sehr gut. Ich glaube aber, dass unsere Analyse erstmal soweit abgeschlossen ist, was die Chancen angeht von den Menschen, die vielleicht dann auch wirklich eine Stammelf spielen wollte. Mal, da habe ich auch noch was zu gesagt. Lass uns doch mal gucken, wie es in den anderen Gruppen aussieht.
Ach so, übrigens, ein Satz noch zu Woltemade. Ich finde, dass er einen beeindruckenden Start in der Premier League hingelegt hat, auch wenn da ein paar Elfmeter-Tore dabei waren. Ich glaube, dass er ein Riesentalent ist, der als Typ, diesen Art Stürmer gibt's nicht so oft. Ich finde es auch nicht ganz korrekt, dass Karl-Heinz Rummenigge jetzt sagt, die Stuttgart haben ihnen einen Bekloppten gefunden, der 90 Millionen bezahlt hat. Sie wollten ja auch 70 zahlen. Also das ist dann so übles Nachtreten. Wir haben ihn nicht bekommen. Aber was man, glaube ich, sagen kann, er ist jetzt in der Nationalmannschaft bisher noch nicht ganz in der Rolle des Hoffnungsträgers angekommen. Aber das kann ja noch werden. Also auf Dauer glaube ich, dass sich seine Klasse durchsetzen wird.
Gut, da sind wir wenigstens einmal heute geteilter Meinung. Okay. Lass uns reingucken in die Gruppen. Wer ist durch? Wer braucht noch ein bisschen? Und wo ist
ja, können wir mal machen. Also was ich interessant finde, mit welcher Coolness die Schweizer durchmarschieren. Also dass die Schweden nach 3 Spielen in der Gruppe mit Kosovo und Slowenien letzter sind. Mit Isak und Gökeres vorne. Das finde ich schon... Also das Spiel im Kosovo wird jetzt auch für Thomasson, den dänischen Nationaltrainer, zur Nagelprobe. Normal verstehen sich ja Schweden und Dänen ganz gut. Da wird gerade die Freundschaft ein bisschen auf die Probe gestellt. Mhm. Die Dänen ihrerseits kämpfen mit den Schotten um den Platz. Die Franzosen gehen durch. Die Spanier, glaube ich, gehen durch, obwohl die Türken jetzt mit dem 6-1 in Bulgarien auch ein Zeichen gesetzt haben. Portugal wird das Ticket lösen. Ich denke auch die Niederlande. Österreich gestern Last-Minute-Niederlage in Bukarest. Aber ich glaube, das wird trotzdem reichen. Da geht es dann zwischen Bosnien und Rumänien um Platz 2. Die Norweger haben jetzt auch Israel 5-0 weggefegt. Also das ist schon echt imposant.
Total.
Und wenn sie jetzt gegen Estland noch den Sieg einfahren, dann können sie, glaube ich, in Italien 8-0 oder 9-0 verlieren. Wir sind uns einig darüber, dass das nicht passieren wird. Das heißt, den Italienern droht zum wiederholten Male die Teilnahme an den Playoffs. Belgien, Nordmazedonien ist sogar enger, als ich gedacht hätte. Die Engländer, da gab es ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen Beef zwischen Tuchel und den Fans. Aber für meine Begriffe 5-0 gegen Serbien, 3-0 gegen Wales, die kommen jetzt so ein bisschen ins Laufen. Wird auch wichtig sein für die Engländer, so eine Vorfreude auf die WM hinzubekommen und nicht so dieses am Ende durchgequält wie bei der letzten EM. Und dann, muss man ehrlich sagen, Kroatien wird es wieder zur WM schaffen. Das ist immer eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. Aber weil in dieser Gruppe die Färöer zu Hause gegen Tschechien 2-1 gewinnen. Also das dürfte dich als Wahldänen, und dann sind sie auch deine Landsleute, dürfte dich besonders freuen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Das ist absolut Wahnsinn. Freue ich mich auch hart, weil die Färöer ja auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie oft man in Deutschland über die Färöer gelacht hat in den Spielen gegen die Färöerinseln, was ja dann auch immer ein Fest war manchmal. Aber das, was sich da entwickelt hat, ist schon sensationell. Ich finde aber auch, wovor ich große Angst habe? Zwischen einem Playoff zwischen Deutschland und Albanien. Albanien ist für mich, wenn es gegen die deutsche Nationalmannschaft geht, immer so ein Angstgegner. Immer so ein Ding, wo ich immer sage, oh, bitte, alles nur nicht Albanien.
Ja, ich glaube aber, also wenn ich das so richtig im Kopf habe, klar, als Zweiter, wenn Albanien Zweiter würde und Deutschland, dann könnte das, aber da gibt's ja, glaube ich, auch Setzregelungen, wer hat bei der Nations League besser abgeschnitten. Also ich bilde mir fast ein, dass Deutschland gar nicht gegen Albanien kommen könnte, weil Deutschland ja in der Nations League zum Beispiel im A-Top war und Albanien B oder C. Aber ich weiß, was du meinst. Unangenehmer Angstgegner, erinnert sei an das 0-0-68 in Tirana, nicht qualifiziert für die EM, an Gerd Strack 84 in Saarbrücken, der uns erst 10 Minuten vor Schluss zur EM gegen Albanien geköpft hat. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus möchtest, mein lieber Mike.
Siehst du, wir verstehen uns doch. Es ist wirklich ein sehr kuscheliger Podcast heute, muss man sagen.
Ja, was ich aber auch interessant finde, wenn wir mal trotzdem so einen Blick ganz kurz rüberwerfen. Also heute Nacht hat sich Ghana qualifiziert als 21. Mannschaft. Die Nordafrikaner sind alle dabei. Ägypten, Marokko, Tunesien, Algerien. Da gab es ja in der Vergangenheit, gerade die Ägypter haben sich immer schwer getan mit der Quali, aber auch die sind dabei. Große Namen drohen zu scheitern. Nigeria, also selbst wenn sie noch auf Platz 3 springen in ihrer Gruppe, an Südafrika vorbei, dann wird es wahrscheinlich noch nicht mal reichen. Weil also diese Qualifikation in Afrika ist knüppelhart. Du hast 10 Runden oder 10 Gruppen. Nur die erste qualifiziert sich. Und von den zweiten kommen die 4 besten Zweiten nochmal in ein Playoffs über die Interkontinentalen sich dann zu qualifizieren. In dieser Kamerun-Gruppe ist interessant, die Kapverden könnten sich qualifizieren. Wären dann, glaube ich, das kleinste Land, das jemals bei einer WM teilgenommen hat. Bisher war es Island. Und ich weiß nicht, ob du die Kapverden gegen Libyen gesehen hast. Da gab es einen Abseitspfiff gegen Kapverde. Das wäre wahrscheinlich das Siegtor gewesen. Also der steht 2 Meter nicht im Abseits. Aber ich hoffe für die Kapverden. Also ich will, dass Kamerun sich über die Playoff qualifiziert, weil die unbezähmbaren Löwen haben mir, finde ich, immer viel Spaß gemacht. Aber die Kapverden spielen heute Abend, ich sag dir gleich noch gegen wen, und ich würde mich freuen für so ein Land, wenn sie zur WM kommen. Sowas fände ich einfach geil.
Ich beantrage jetzt einfach bei der UEFA oder beziehungsweise bei der FIFA den kapverdischen Keller.
Oder? Ja, okay, gut.
Oder?
Die spielen heute zu Hause gegen Eswatini. Und ich glaube, wenn ich mir angucke, dass Eswatini 3 Punkte hat und die Kapverden 20, dass es zum Sieg reichen wird. Aber ein Unentschieden dürfte zu wenig sein, weil Kamerun dann im Parallelspiel gegen Angola auch was fürs Torverhältnis noch tun kann.
Du in Eswatini, irgendwo auf dem Fußballplatz und dann eine Reportage. Das ist genau das, was ich eigentlich zu meinem Glück noch brauche.
Genau. Übrigens hat Kamerun jetzt schon das bessere Torverhältnis. Also, wenn die einen unentschieden spielen und Kamerun gewinnt, dann wäre Kamerun noch vorbei. Aber das ist schon interessant. Genauso wie in Nordamerika und Mittelamerika in dieser Gruppe, da sind ja die 3 Gastgeber USA, Mexiko und Kanada automatisch qualifiziert. Und da schicken sich mit Suriname und Curaçao 2 wirklich exotische Länder an, auch die direkte Qualifikation zu schaffen. Weißt du übrigens, wer in Curaçao Trainer ist?
Warte mal, wahrscheinlich
Dick Advokat.
Dick Advokat. Ja, stimmt, ich habe es gelesen gestern.
Ja. Der mit den Niederlanden Advokat. 94 im Viertelfinale war. Und er galt ja immer so als der harte General. Aber da in der Sonne Curaçaos scheint er so ein bisschen milder geworden zu sein. Man spricht doch auch Niederländisch. Ja. Ist ja eine ehemalige Kolonie. Und finde ich immer geil, solche auch Neukaledonien ist ja in den interkontinentalen Playoffs. Also da sage ich dann ehrlich, wenn solche Länder kurz davor sind, sich für eine WM zu qualifizieren, was das auch mit den Menschen dort macht, von daher kann ich die Erweiterung auf 48 schon auch nachvollziehen.
Stell dir mal vor, du bist Dick Advokat, ja, hast irgendwie ganz viel erreicht in deinem Leben, dann hast du keinen Job, dann fragst du deinen Berater, sag mal, was machen wir denn jetzt? Und sagt, ja, ist doch klar, du gehst nach Curaçao.
Ja. Überleg dir das mal.
Dann sagst du doch als Advokat, sagst du doch auch, bitte was?
Wohin? Dann sagst du doch als Advokatsliebling, ne?
Das andere Liebling. Advokatsliebling, genau. Ja. Das ist doch bist du ganz sauber. Und dann qualifizierst du dich und dann kommst du über Curaçao zu so einem Turnier, bist da wieder auf der Bildfläche und zack, wirst du Trainer in Liverpool.
So. Ach, in Liverpool, okay, gut, na, das hätte ich jetzt nicht direkt gedacht, glaube nicht, dass er da hinkommt, aber wie gesagt, diese WM-Quali, nächsten Montag werden wir ja schon ein paar weitere einfach begrüßen können. Lass uns noch einen kurzen Blick in die Bundesliga.
Moment, bevor wir das machen, Kanada. Wenn ich Kanada wäre, würde ich jetzt Thomas Müller einbürgern, der gerade in Kanada nicht nur verdammt gut aussieht, um da wieder bei Olli zu bleiben, wir müssen auch wieder da wieder hin. Dieser Bart, ja, der steht ihm richtig gut. Also in Kanada, Vollbart plötzlich.
Also ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der in einer so kurzen Zeit eine solche geile Metamorphose vollzogen hat. Der sieht einfach wirklich aus wie so ein kanadischer Holzfäller.
Voll.
Ja, so also mit diesem Bart, der scheint total Spaß daran zu haben. Ich habe ihn letztens mit Leon Dreiseitel beim Eishockey zusammen gesehen und sowas. Und dieser Titelhunger, dieses Vorangehen, jetzt hat er wieder in der 90. Minute getroffen, den Canadian Cup haben sie schon gewonnen, das ist wirklich stark, weil man das Gefühl hat, der ist heute noch genauso ehrgeizig wie am ersten Tag, als er im Pfähl mit Fußballspielen angefangen
hat. Ja, aber den bürgerst du doch jetzt ein, das haben wir doch auch gemacht mit Kakao.
Ja, gut, aber der hat ja schon, glaube ich, 198 nationalen Mannschaftseinsätze für Deutschland, das ist da nicht mehr erlaubt. Wenn du in einem offiziellen...
Ach, ist das so?
Ja, nein, klar. Ja, wirklich? Solange du nur Freundschaftsspiele bestritten hast und du hast 2 oder 3 verschiedene Pässe, kannst du dich immer noch umentschieden. Wenn du aber das erste Mal ein offizielles FIFA- oder UEFA-Spiel bestritten hast, dann bist du festgespielt in diesem Land.
Festgespielt? Das heißt also, auch Jens Castrop werden wir nie in der deutschen Nationalmannschaft sehen.
Der spielt doch für Südkorea, ne, oder?
Ja, genau.
Genau. Nee, werden wir nicht in der deutschen Nationalmannschaft sehen, nein.
Krass.
Übrigens, ganz kurz noch, weil wir bei der Quali waren. Absoluter Skandal. In Asien gibt's auch noch eine Runde. Da können sich über ein Zusatzturnier von 6 Mannschaften jeweils der Gruppensieger qualifizieren. Und die beiden Turniere finden in Saudi-Arabien und in Katar statt. Also da, wo auch das Geld ist. Man will diese Länder unbedingt zur WM haben. Und in 3er-Turnier, jeder spielt gegen jeden. Die beiden Teams kriegen natürlich das erste und das letzte Spiel, haben damit 6 Tage Pause, während die anderen sich alle 3 Tage in dieser Hitze da knüppeln müssen. Also das ist wirklich, ich würde mir so wünschen, dass das denen auf die Füße fällt. Also Saudi-Arabien scheint durchzugehen. Katar hat große Probleme und wird jetzt gegen die, glaube ich, Vereinigten Arabischen Emirate, brauchen sie einen Sieg. Also auch das ist spannend in der Asien-Qualifikation.
was wir hier gerade für einen Ritt hinlegen, merkst du das? Also, der, also wir sehen nicht nur richtig gut aus, sondern wir, also es ist auch wirklich, also heute ist ja
schöne Grüße an Olli, ne? Also
schöne Grüße, Olli.
Und also, ich habe mich jetzt gerade von Zimmer 3 nach 5 weitergearbeitet in meiner Butze. Lass uns mal kurz über Gladbach und Ruven Schröder sprechen.
Was soll ich dazu sagen? Ist das jetzt schon, ist das schon durch? Nee, ne? Das
nee, aber, durch. Es, aber es scheint wohl darauf hinauszulaufen.
Ja. Ja, ich hörte ja, dass Jonas Bolt auch im Rennen war, was mich sehr gefreut hatte, ehrlicherweise. Ich glaube, das hätte auch gut gepasst in Gladbach. Ich weiß nicht, ob das schon durch ist, das Thema komplette Tutti. Aber,
weiß ich auch nicht.
Aber de facto ist ich, vielleicht muss ich doch mal anrufen. Vielleicht ist es so, dass mit Ruven Schröder eine Langzeitplanung da in Gladbach am Start wäre, die Gladbach sehr, sehr gut tun würde, würde ich jetzt mal meinen. Ruven Schröder halte ich für jemanden, der ausgezeichnete Arbeit geliefert hat. Tut es im Moment auch. Und es wäre eine gewisse Logik dahinter. Ich hätte aber auch Christoph Kramer da gesehen, gerne.
Ja gut, das ist aber natürlich klar, Rosamunde. Aber voll. Kramer hat ja selber gesagt, er ist so oft mit dem Fahrrad drumherum gefahren, ihn hat keiner angesprochen. Glaube ich ja nicht, dass das was wird.
Geiler Typ, ich hätte es so gefeiert. Aber gut, ich glaube Ruben Schröber und glaube auch, das passt einfach. Ich weiß nicht, ob man ihn da rauskriegt aus dem Vertrag.
Ja, darum geht's ja gerade. Also ich finde, dass er hat ja schon viel interessante Positionen gehabt. Er hat ja damals in Fürth sich so ein bisschen hochgedient. Er hat dann in Mainz einen guten Job gemacht. Er war vorher noch in Bremen, da war er, glaube ich, unter Thomas Aischin damals noch. Mit Schalke ist er aufgestiegen, hat ja dann irgendwie nach 3 Monaten hingeworfen. War dann in Leipzig. Max Eberl wollte ihn ja schon mal nach Gladbach holen. Damit würde jetzt so der Kreis sich schließen. Ist jetzt in Salzburg. Da muss man sagen, ist es jetzt nicht gerade so wahnsinnig erfolgreich. Ist allerdings ja noch nicht mal ein Jahr da. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Klar ist, es wäre der Blick von außen. Es ist eine Menge Expertise. Der hat Erfahrung. Also ich glaube, das wäre nicht die schlechteste Wahl für Gladbach.
Wie sieht's aus in Magdeburg?
Boah, ja, also Markus Fiedler, ein Trainer, der in Hoffenheim und in Stuttgart im Nachwuchs gut gearbeitet hat, auch bei der U23 in Stuttgart. Schwieriges Erbe von Titz, das hat sich sehr lange hingezogen im Sommer. Irgendwie, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, am 32. Spieltag sah es so aus, als wenn Magdeburg aufsteigt letztes Jahr.
Ja.
Ich finde, dass Christian Titz mit Ottmar Schork da einen hervorragenden Job gemacht hat, aber irgendwie wirkte der ganze Verein im Sommer total gelähmt. Also ich habe das so empfunden, dass Titz gesagt hat, boah, ich kann hier nicht mehr rausholen, jetzt nach 5,5 Jahren ist jetzt hier irgendwann Schluss. Irgendwie haben aber alle gehofft, dass er trotzdem noch weitermacht, weil die Mannschaft ja auch auf ihn zugeschnitten ist. Und für meine Begriffe hat Ottmar Schork, den ich schon echt für einen guten Manager mit einem guten Blick halte, da einfach zu lange gewartet. Und dann am Ende zu sagen, okay, also jetzt ist Titz weg, jetzt brauche ich einen jungen Interessanten, der auch einen aktiven Fußball spielen lässt. Und ich glaube, dass für Fiedler diese Aufgabe von der brachialen Wucht, die der Verein wie Magdeburg hat, vielleicht ein bisschen zu früh kam. Man muss allerdings auch dazu sagen, sie haben echt viele Spiele mit Pech verloren zu Beginn der Saison. Zu Hause gegen Braunschweig, in Bielefeld. Das sind alle Spiele, die du nicht verlieren musst. Sie haben in Dresden das emotionale Derby gewonnen. Da habe ich gedacht, das gibt ihnen einen Push. Und die haben alle Anzeichen einer Krise. Am Anfang spielst du noch gut, dann gewinnst du nicht, dann spielst du irgendwann schlechter. Und jetzt haben sie ein Freundschaftsspiel zu Hause gegen Braunschweig 6-0 verloren. Das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Mich wundert's nicht. Find's eigentlich für einen jungen Trainer ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass sich dieser große Traditionsclub jetzt berappelt, weil man muss echt ein bisschen Sorge haben dieses Jahr um den 1. FC Magdeburg.
Was haben wir noch an?
Ja, wir haben Markus Anfang. Wir hatten ja letzte Woche darüber spekuliert. Ich glaube, es ist ja dann am Montag klar gemacht worden. Dein erster Eindruck, könnte das passen?
Ich bleib bei meiner Meinung. Ich glaube, dass das für eine kurze Zeit wird das wahrscheinlich auf jeden Fall die Rettung sein. Ich glaube, hinten raus wird es nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass Markus Anfang die Saison durchsteht.
Die jetzt nicht durchsteht?
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Glaube ich nicht, weil man dann sich wahrscheinlich, es wird der Klassiker sein, man wird sich wieder ranspielen an die Tabellenführung und plötzlich sieht man dann hinten raus, dass alles wieder anfangen muss. Nämlich, dass es dann eben nicht reicht und dass man dann wieder
jemanden... Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr für den Aufstieg noch reicht. Wobei man schon sagen muss, dass Markus Anfang auf seinen Stationen eigentlich immer einen relativ attraktiven Fußball gespielt hat. Er hat sich meiner Meinung nach zu oft verzettelt in so klein-klein. Er ist dann irgendwie auch, verliert dann irgendwann auch häufiger mal seine Souveränität. Aber der Düsseldorfer Kader ist eigentlich schon darauf ausgelegt, dass du mit denen Fußball spielen kannst. Also ich würde meinen, dass das über den Sommer hinaus geht. Nächstes Jahr müsste er dann aufsteigen, kann aber die Verpflichtung sogar verstehen. Er hat früher in Düsseldorf gespielt, er kennt so ein bisschen auch die Mentalitäten in Anspruch da. Daniel Thune hat einen guten Job gemacht, haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Ich glaube, der geht erhobenen Hauptes daraus. Aber ich glaube, dass Markus Anfang mit diesem Kader schon ein bisschen seinen Stempel aufdrücken kann. Und dann im nächsten Jahr, da wird man dann sagen, okay, dieses Jahr hast du noch die Hypothek der Punkte mitgenommen, nächstes Jahr musst du dann aufsteigen. Und das wird dann interessant sein, das zu beobachten.
Es gibt noch zwei interessante Aspekte, die ich gerne in diesen Podcast mit reinspülen würde. Einmal, es gibt ja Testspiele und es gibt Testspiele. Und dann gab es ein Testspiel, VfL Bochum gegen Alemannia Aachen, das endete 3-3. Das fand ich interessant, weil dritte Liga gegen schlechte zweite Liga, und da sieht man ungefähr das Niveau. Und das hat mir große Angst gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Genauso wie ein 7-0 des SC Freiburg gegen Karlsruhe. Das ist ja dann eine Qualität, wo man auch sagen muss, stimmt da vielleicht dann doch so einiges mehr nicht beim KSC, wenn du 7-0.
Also beim KSC, die spielen ja bisher eine richtig gute Saison in der zweiten Liga. Ich glaube, das ist einfach der Beleg dafür. Also erstens mal würde ich solche Ergebnisse in den Testspielen nie überbewerten. Wenn es jetzt wie in Magdeburg 6-0 gegen einen Ligakonkurrenten in einer eh beschissenen Situation ist, dann verstärkt es eher den Trend. Das spricht meiner Meinung nach eher dafür, was für eine starke Truppe der SC Freiburg mittlerweile hat, weil die einfach bunt durchgewechselt haben, hat der KSC übrigens auch. Und, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich finde, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga immer größer wird. Also das heißt, wenn du ein ein Europa-League-Teilnehmer in der ersten Liga bist, dann bist du auch in der Lage, einen guten Zweitligisten auch mal von der Platte zu putzen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Leistungsunterschied mit 7-0 vielleicht exakt wiedergegeben ist, aber der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist einfach sehr, sehr groß. Das muss man schon sagen.
Dann würde ich sagen, tippen wir ein einziges Spiel heute, nämlich das Spiel der Spiele heute Abend um 20.45 Uhr, nämlich das Spiel Nordirland gegen Deutschland.
Ich sage 1-3.
Ich sage 1-0.
Das war ja klar. Er musste
oder,
ja jetzt wieder
einsetzen.
Ja, genau. Ja. Übrigens, das 21. Ticket, damit möchte ich schließen, für die WM, hat Ghana gelöst heute Nacht. Otto Addo ist da der Trainer, ist ja auch noch ein alter Bekannter aus Bundesliga-Zeiten. Der hat jetzt die Schmach getilgt seines Vorgängers, der sich nicht für den Afrika-Cup, für die Endrunde qualifiziert hat. Und weißt du, wer Nationalmannschaftsmanager dort ist? Das ist Winnie Schäfer.
Nein.
Der mit Kamerun ja den Afrika-Cup 1 gewonnen hat.
Nein.
2002. Das muss man sich auch mal überlegen. Die waren damals in einer Gruppe mit Deutschland und Irland und alle haben von der Todesgruppe gesprochen, weil da der amtierende Afrika-Cup-Meister kam. Die standen 24 Stunden in Paris am Flughafen oder beziehungsweise saßen da rum, weil es einen Prämienstreit gab. Und ganz am Schluss erst hat der Staatspräsident gesagt, wir bezahlen die Prämien. Die sind halt viel zu spät nach Asien geflogen und sind mit gegen Deutschland dann, obwohl sie in Überzahl waren, unglücklich ausgeschieden. Jetzt wird Winnie Schäfer seine zweite WM bestreiten mit Ghana. Ich habe ihn tanzen gesehen auf Videos. Also herzlichen Glückwunsch da. Und man darf ja ganz ehrlich sagen, wer in Mayen aufgewachsen ist, in Mayen in der Eifel, ne? Also ich sag nur Mario Adorf, Winnie Schäfer, Thomas Wagner. Und wer Wahnsinn. So tanzt wie Winnie Schäfer, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier.
Ganz dicke Eier.